Was war neu? Was kommt in der Hämophilietherapie ISDH 2025? Das war nochmal zu schauen, was gibt es gerade für neue therapeutische Optionen.
Hallime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, gefällt dir Hamburg?
Ja, ich finde, Hamburg ist eine wunderschöne Stadt. Nach wie vor gehört zu einem meiner Lieblingsstädte.
Also mir auch. Und es gibt jedes Jahr einen schönen Anlass, hierher zu kommen, das Hamburger Hämophilie-Symposium.
Genau, das ist ja wirklich eine ganz lange Tradition. Es findet immer mal wieder in verschiedenen Hotels und Veranstaltungsräumen statt, aber nach wie vor freue ich mich jedes Jahr in Hamburg zu sein.
Und es hat bis jetzt auch immer in Hamburg stattgefunden, bis auf die Corona-Zeit. Da wurde das Ganze ja virtuell gesendet, jetzt aus einem Art Studio. Aber letztendlich die Präsenzveranstaltung, die war immer hier vor Ort.
Genau. Und ich freue mich auch wirklich. Dieses Mal ist sogar diskutiert worden, ob es wirklich immer in Hamburg stattfinden soll oder wurde zumindest
für mal angesprochen, genau.
Und interessant fand ich auch, dass man die Frage öffentlich gestellt hat und abgestimmt hat. Aber Hamburg hat gewonnen.
Hamburg hat klar gewonnen. Es wurden andere Orte oder auch Regionen genannt, aber letztendlich, glaube ich, haben sich dann doch die meisten der Tradition verpflichtet gefühlt.
Wie geht's dir dabei?
Also mir geht es sehr gut. Wie gesagt, ich freue mich jedes Mal hierher zu kommen und ich identifiziere einfach dieses Symposium auch mit diesem Ort. Insofern, das ist auch ein gewisser Spirit, Gefühl, was auch immer, was hier ist. Und das unterstützt natürlich auch die Qualität des Symposiums. Und wir hatten jetzt die letzten zwei Tage auch ein wirklich spannendes Symposium gehabt.
Wirklich, und ich bin immer wieder überrascht, was aus so einem Symposium alles so entstehen kann und wie viel tatsächlich auch Platz dabei ist zu diskutieren. Und die beiden, Robert Klamroth und Christoph Königs, die das ganze Jahr letzten Endes moderieren, darauf achten, dass die Pausen nicht gekürzt werden, auch wenn die Vorträge mal ein oder anders verlängert, also oder auch länger sind, 5 Minuten oder 10 Minuten. Sie sparen nie an den Pausen. Und das macht die ganze Sache doch sehr sympathisch und auch, man hat nicht das Gefühl, man ist unter Stress.
Nee, und von den Teilnehmern wurde ja auch explizit gewünscht, hierher zu kommen, um zu netzwerken, um sich zu unterhalten, zu kommunizieren. Und im Kürzen der Pausen würde, glaube ich, auch dieses Gefühl, das wir eben angesprochen haben, deutlich reduzieren.
Genau, und das machen die beiden sehr, sehr gut. Und es hat einen gewissen Entertainment. Punkt, der immer wieder da ist. Beiden machen das ja wirklich sehr charmant und es gibt viele Lacher und immer wieder Überraschungen, was die beiden uns wieder vorbereitet haben.
Und du hast das Thema Diskussion angesprochen. Es wurde viel diskutiert, auch dieses Mal teilweise auch sehr kontrovers diskutiert. Und gleich der erste Vortrag sorgte ja durchaus für kontroverse Diskussionen. Da ging es um AI, KI, wie auch immer du das formulieren möchtest, in der Hämophilie.
Interessanterweise, dieser Vortrag kam von Cédric Hermans aus Brüssel. Und wenn ich mich an die ein oder andere Diskussion mit Mike Marcus auf einem der EHAT, also der Europäischen Hämophilie-Kongresse erinnere, wo das Thema KI gerade neu da war und man sehr klar kommuniziert hat, dass es nicht erlaubt sei, KI einzusetzen Artikel zu schreiben oder auch als Unterstützung oder Literatursuche etc. Es war übrigens sehr spannend, wie jetzt dieser Vortrag, den Cédric auch sehr schön und ich finde auch sehr übersichtlich und auch durchaus weit gereicht, was es alles gibt an KI-Plattformen. Ich war tatsächlich sehr erstaunt und er auch sehr offen darüber gesprochen hat, für was er alles KI einsetzt, nicht um einen Artikel zu schreiben.
Darum, nicht um ihn zu erfinden.
Zu erfinden.
Genau.
Genau. Das ist ein guter Punkt, den du nochmal, nicht zu erfinden, aber durchaus zu designen, wie so ein Artikel aussehen könnte, die zusätzliche Literatur zu überarbeiten und auch hinzufügen, zu editieren, auch zu kontrollieren, ist denn das auch alles richtig, was du da geschrieben hast, von der Rechtschreibung, von der Syntax, von der Grammatik und so weiter, war ich doch noch sehr erstaunt darüber und durchaus sehr offen, nicht durchaus, sondern klar offen, ein KI-Disclaimer runterzuschreiben, zu sagen, okay, ich habe hier KI dafür benutzt und auch gar nicht sich dafür zu schämen oder ja, auszuschließen, dass man den auch benutzt hat.
Ja, und also er hat es ja auch so kommuniziert, früher hat er das einer Mitarbeiterin, Assistentin, was auch immer gegeben, jetzt gibt es der KI, das heißt letztendlich ist die KI für ihn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter.
Seine Assistent, so hat er es auch benannt. Genau. Klar formuliert. Es ist sein Assistent, der so und so viel im Monat, wenn er die professionelle Version sich herunterlädt, so und so viel hat er sie dann auch benannt.
Genau. Wir hatten das ja auch in einem der letzten Podcasts diskutiert mit der KI und er sieht genauso die Gefahren wie alle anderen auch. Wenn dann eine Literaturquelle vorgeschlagen wird, muss ich das natürlich kontrollieren, beziehungsweise ich mache die Literaturrecherche, mache meine Punkte, schreibe meinen Text und die KI verschönert das Ganze dann.
Das ist so ähnlich, wenn wir medizinisch vorgehen würden und wir Literatur heraussuchen und schauen, wo könnte, was für eine Erkrankung könnte es sein. Am Ende des Tages sind wir dann aber doch gefragt. Wir fassen den Patienten an, wir nehmen Dinge wahr, wir nehmen Zwischentöne wahr, die zum jetzigen Zeitpunkt eine KI nicht imstande ist, aufzunehmen und auch zu interpretieren, denn eine KI kann nur das, womit sie gefüttert worden ist. Genau. Und je mehr sie an Informationen hat, desto mehr kann sie dann am Ende des Tages uns Dinge mitteilen. Mhm. Aber wir als Mensch bleiben dann doch am Ende der Schleife und bewerten und beurteilen dann die Dinge. Und ich glaube, das ist bei diesem Vortrag sehr gut rausgekommen.
Genau, letztendlich liegt ja auch die Intelligenz eher bei uns und nicht bei der KI. Die ist nämlich alles andere als intelligent, sondern nur eine Arbeitsmaschine.
Gefütterte Arbeitsmaschine, so will ich die mal benennen, genau.
Ja. Und dann ging es weiter?
Die Gelenkgesundheit bei moderaten und milden Hämophilen und die von Willebrand-Erkrankung, auch ein immer wiederkehrendes, spannendes Thema. Patienten, die tatsächlich nicht so sehr im Fokus immer standen. Wir haben uns immer wieder um unsere schweren betroffenen Patienten, die schweren Hämophilen gekümmert. Die sind mittlerweile besser in der Behandlung, stehen besser da als unsere milden und moderaten. Das liegt auch ein bisschen daran, wie wir Patienten aufklären und wie Patienten sich selber auch wahrgenommen fühlen und was sie bisher an Aufklärung hatten. Also wir können es ihnen noch nicht mal verübeln, denn so haben wir sie vor 10, 15 Jahren aufgeklärt, dass keinerlei Behandlung Kontrolle notwendig ist, nur vor OPs. Ja. Und das ist das Ergebnis, was wir davon ernten.
Und dann kamen, wie jedes Jahr, die Registerdaten.
Genau, Registerdaten Österreich, Schweiz und Deutschland.
Ja. Wird jedes Jahr diskutiert, macht es Sinn, macht es nicht Sinn, es ist viel zu alte Daten, was können wir da rausziehen? Das ist schwierig.
Ich finde es auch tatsächlich schwierig, weil wir immer wieder Jahre zurückliegen in dem, was wir tun. Und Deutschland hat immer wieder ein großes Problem damit, Datenschutzerklärungen, wie viele Daten werden rausgegeben. Und dann auch wieder die Frage, das kostet Zeit. Mhm. Und die Daten einzupflegen. Und wir bekommen keinerlei Vergütung dafür, für das Einpflegen dieser Daten in das Register. Und das ist tatsächlich, und wenn du dir anschaust, wie viele Daten abgefragt werden für jeden einzelnen Patienten, kostet es dich für jeden einzelnen Patienten eine halbe Stunde. Und wenn du ein großes Zentrum bist, überlegst du dir 3, 4, 5 Mal, ob du eine Sammelmeldung oder jeden einzelnen Patienten eingibst. Was war neu? Was kommt in der Hämophilietherapie? ISDH 2025, das war nochmal zu schauen, was gibt es gerade für neue therapeutische Optionen. Das hat der Shihan Ai danach zusammengefasst und was steht in der Pipeline. Das heißt, es werden neue Medikamente auf den Markt kommen. Mhm. Ein moderneres Emicizumab zum Beispiel oder auch andere subkutane Therapeutika, die nichts mehr mit Faktor 8 oder Faktor 9 zu tun haben, sondern ebenfalls die Gerinnung ja, umgehen. Mhm. Und diese Daten wurden von Chihan Ai aus Wien.
Genau, Carina Althaus hat den Rückblick gemacht und Chihan Ai den Ausblick.
Genau, mhm. Ja.
Anschließend wurde der CLARE Award verliehen. Mhm. Wie jedes Jahr, einmal für die Grundlagen, einmal für die klinische Forschung. Den Preis für die Grundlagenforschung hatte Frau Prehm aus Siegen bekommen und für die klinische Forschung Herr Usun aus Tübingen. Mal wieder Tübingen, wie letztes Jahr die Carina Althaus. Aber es lag auch an der Qualität und vor allem an der guten Teamarbeit aus Tübingen.
Ja, und das muss man wieder mal sagen, ging wieder mal um Thrombozyten. Und ich glaube, da werden wir in der Zukunft noch viel hören, wie die Thrombozyten doch einen großen Part in der Gerinnung einnehmen.
Ja. Ja. Und es gab viele Höhepunkte, aber sicherlich ein Höhepunkt, der beim Publikum gut ankam, wurde vor einigen Jahren eingeführt von Robert Klamroth und Chris Königs, ist die Slam Session. Und das wird sowohl vom Publikum, aber jetzt auch von den Referenten angenommen. Das heißt, man macht sich richtig Gedanken. Und das ist ja weniger ein Vortrag, sondern mehr eine Performance, was wir gesehen haben.
Ja, ich muss dir sagen, es war wie so eine schauspielerische Kunst, mhm. muss ich dir sagen. Und der erste Vortrag fing gleich an mit Ralf Knöfler, der seinen Vortrag als Dr. House und zwei interessante Fälle vorgestellt hat. Und interessanterweise ganz viele Player mit einbezogen hat.
Da war ganz schön was los auf der Bühne. Da war ganz schön was los auf der Bühne.
Da war ganz richtig viel los auf der Bühne. Eine Patientin, die imitiert worden ist, die Moderatoren wurden einbezogen, jemand aus dem Publikum wurde mit. Es war spannend, aber der Fall wurde auch sehr spannend vorgestellt. Er hat dann letzten Endes auch den
Preis gewonnen, genau. Also es gab ja insgesamt zwei Preise, aber er war eben auch einer der Preisträger. Also schöner Abschluss für diesen Tag. Dann ging es ins Abendessen aus Panoramadeck über Hamburg. Und am nächsten Tag ging es dann gleich weiter mit der orthopädischen Sitzung, wie immer Samstagmorgen um 8.30 Uhr.
Interessanterweise, du kannst dich an viele orthopädische Sessions erinnern, wo die Leute nach und nach eintrudelten. Ich habe den Eindruck, dass diese Session mit der häufig besuchtesten Sessions mittlerweile ist. Und es wurde sogar gewartet. Das heißt, wir haben 5 Minuten später angefangen, weil die Leute nochmal
in der Garderobe standen.
Genau. Ja. Und wir haben 5 Minuten später angefangen, weil dann doch das Interesse sehr, sehr groß war. Mhm. Und es ging dieses Jahr um, wie sollte es auch anders sein, aber das Thema Synovitis.
Genau, das war eine kleine Reise durch die Synovitis, von der Pathophysiologie über Diagnostik, Ultraschall, MRT und oder MRT. Mhm. Dann gab es einen Überblick über die konservativen Behandlungsmethoden und abschließend dann nochmal die chirurgischen Möglichkeiten. Also letztendlich eine Reise durch die Behandlung der Synovitis, also eines der zentralen Themen, das wir momentan in der Hämophilie haben.
Weil sie eben tatsächlich nicht nur unsere schwere Form, sondern milde und mittelschwere oder möglicherweise auch unsere ganz seltenen Faktoren Mängel auch noch mit betreffen.
Mhm. Ja, und anschließend
gab es die multidisziplinische Session. Das ist immer auch einer der Highlights. Da stehen auch unterschiedliche Personen auf der Bühne. Mhm. Eine Kinderärztin, eine Internistin, ein Orthopäde oder zumindest und eine Nurse, ein Physiotherapeut.
Und ein Vertreter der Patienten.
Genau. Und moderiert wurde das Ganze von Robert Klamroth. Es wurden Fälle an die Wand präsentiert und es wurde rege diskutiert, was man mit so einem Kind, zum Beispiel 6 Monate, Diagnose neu gestellt worden ist, wie man die Eltern aufklärt, welche Therapie man beginnt und wie man vorgeht.
Ja, und es wurde nicht nur diskutiert, sondern sehr kontrovers diskutiert. Also es gab ja durchaus unterschiedliche Meinungen bei allen Fällen.
Bei allen Fällen, das war sehr spannend. Dadurch kamen wir gar nicht so weit. Und ich glaube, sie hatten, glaube ich, über 5 Fälle. Wir sind nur bis Fall 4 gekommen. Und weil wir dann doch sehr, und sie haben die Diskussion nicht unterbrochen. Das fand ich sehr, sehr schön, muss ich dir sagen. Und von daher wurde da sehr viel Raum gelassen, also eine Stunde. Eine Stunde diskutiert wurde.
Und anschließend bist du nochmal in den Ring gestiegen?
Ja, Fit for Life. Du weißt, dass Fit for Life in den letzten Jahren nochmal anders ausgerichtet worden ist von uns. Du bist ja auch mit im Team. Das heißt, wir untersuchen die Patienten in den Zentren. Mhm. Wir schauen uns die Gelenke an, wir machen einen Ultraschall und dann gibt es eine Ganganalyse. Mhm. Und diese Ganganalyse spuckt wahnsinnig viele Daten aus. Mhm. Und damit wir diese Daten auch professionell ausgewertet bekommen und auch sie besser einordnen können, haben wir uns Unterstützung geholt. Nämlich vom Team aus Wuppertal und Bonn. Das war der Marius Kuhl, den wir uns mit herangezogen haben und gesagt haben, Mensch Marius, guck dir doch mal die Daten an und schau mal, ob du die Daten aus einem anderen Blickwinkel dir anschauen könntest. Mhm. Zunächst einmal habe ich einmal erklärt, was ist überhaupt ein Gang und wie läuft so ein Gang ab. Und Marius hat dann die Daten vorgestellt und die Auswertung gezeigt.
Und das Ganze versucht schön einfach darzustellen, weil das ist ja das, was immer vorgeworfen wird. Das ist alles viel zu kompliziert, das verstehen wir nicht. Mhm. Sodass die Kunst tatsächlich daran liegt, das Ganze einfach darzustellen und verständlich zu machen. Da hatten wir uns ja gestern auch drüber unterhalten. Für uns oder für mich ist das normal, das ist der Alltag. Das heißt, ich verstehe diese Wörter oder diese Formulierung oder die Zusammenhänge, die da formuliert werden. Und auf der anderen Seite gab es davor einen Vortrag über Labormedizin. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da steige ich dann aus.
Ja, interessanterweise. Die Frage ist nur, wenn
aus welchem Blickwinkel du das Ganze betrachtest. Für alle anderen war das vielleicht durchaus verständlich.
Ja. Aber spannend, wenn du jetzt bei einem Laborvortrag einfache Worte benutzt hättest, wo das Publikum dann gesagt hat, das ist nicht wissenschaftlich genug. Und von dir als Orthopäde wird dann doch abverlangt, dass du
schon einfach formulierst.
Ich wollte dir nur mal ganz kurz den Gegensatz darstellen. Stell dir mal vor, der Labormediziner hätte das ganz simpel und ganz einfach dargestellt. Dann wäre es nicht wissenschaftlich genug gewesen. Ich glaube, das darf man auch an der Stelle nicht vergessen. Und dem Labor, also dem Orthopäden, wird ganz klar vorgegeben,
nicht wissenschaftlich zu formulieren.
Genau so.
Okay, dann ging es dem Ende entgegen.
Ja. Mhm. Gepard. Mhm. Gepard Update 2025. Das ist ein Register, wo wir uns Kinderärzte dem zugewendet haben, zu sagen, wie werden unsere Kinder, die neu diagnostiziert werden, behandelt? Also erst einmal, dass sie überhaupt registriert werden, dass wir Hämophilie-Patienten haben. Wir haben ungefähr 100 pro Jahr, muss man sagen, viel mehr als wir wirklich erwartet haben. Und wie werden sie behandelt und wie hoch ist der Hemmkörperanteil? Das ist in der Auswertung noch nicht drin, aber interessanterweise erst einmal, dass wir überhaupt die Patienten erfassen können und mit was sie behandelt werden, mit was begonnen wird. Und da wurde eben eine Übersicht gezeigt, wie über die Jahre hinweg die Behandlung sich tatsächlich geändert hat, auch unter dem Blickwinkel, wir haben neue Therapeutika. Im Anschluss daran das Thema Blutverdünner bei der Hämophilie. Du weißt, wir waren ja oft der Meinung, das ist schon Jahre her, dass Patienten mit einer Hämophilie gar keine Blutverdünner nehmen dürfen. Fangen wir an mit dem einfachen Aspirin. Heute reden wir über ganz andere Blutverdünner, die wir den Patienten geben, nämlich das, ich sage jetzt einfach mal, Xarelto, Eliquis, das sind alles Medikamente, die mittlerweile, ich sag mal, unter den Menschen bekannt sind, wenn sie mal eine Thrombose hatten. Und wir konnten uns gar nicht vorstellen, dass ein Patient mit einer Hämophilie überhaupt eine Thrombose bekommen kann oder überhaupt einen Herzinfarkt bekommen kann. Doch, das ist tatsächlich möglich, dass das passiert unter verschiedenen Umständen. Die Patienten werden älter. Ich glaube, das war auch ein Punkt, wir kannten das gar nicht, weil die Patienten gar nicht so alt geworden sind. Und da haben sich Johannes Oldenburg und Katharina Holstein dem Thema zugewandt, eine Pro- und Contra-Diskussion zu führen. Ich glaube, Katharina war nicht ganz so glücklich, um über das Thema den Kontrapart zu übernehmen, weil sie natürlich genau weiß, sie hat natürlich genügend Patienten, wo sie denen eine Blutverdünnung geben. Aber es war interessant, mal zu schauen, wie ein Pro- und Contra-Feld sich tatsächlich abgespielt hat.
Ja, und dann war es tatsächlich schon zu Ende.
Ja, und interessant auch, wie viele Leute da noch sitzen. Und Ja, schade, aber wir freuen uns auf das nächste Jahr.
Und vor allem, dass es wieder in Hamburg stattfindet.
Auf jeden Fall.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir.
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.